Tag.
Herzlich willkommen zum traditionellen Radio Liechtenstein Neujahrsinterview mit Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexa Ritter. Wir sind heute zu Gast auf Schloss Vaduz und ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben durch Laucht. Herzlich willkommen.
Danke, gerne.
Gleich zu Beginn wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein gutes neues Jahr. Sind Sie gut gestartet?
Ja, danke. Ich wünsche auch Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Liechtenstein ein gutes neues Jahr.
Ja, das Jahr hat gerade begonnen, aber traditionell blickt man in einem Neujahrsinterview auch auf das vergangene Jahr zurück. Und wenn wir uns zurückerinnern, vor einem Jahr war Liechtenstein gerade in der Winterruhe. Es war so eine Art Mini-Lockdown. Wenn wir uns zurückerinnern, hätten Sie sich damals vorgestellt, dass wir ein Jahr später immer noch so mittendrin in dieser Pandemie stecken? Damals hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, im Frühjahr, sobald die Impfung da ist, ist alles überstanden.
Ja, es war die Hoffnung, dass mit den Impfungen es besser wird, dass wir vielleicht nicht ein ganz normales Weihnachten oder nicht einen ganz normalen Winter haben werden, aber doch einen normaleren. Es war aber auch immer im Raum gestanden, das Risiko einer Mutation, einer nachteiligen Mutation, und leider ist das eingetroffen.
Wenn wir die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen, aber auf die jungen Erwachsenen einmal genauer anschauen. Es gibt ja viele Studenten auch, an die denkt man oft ein bisschen zu wenig. Die haben noch nie ein richtiges Studentenleben erlebt. Die Kinder können nicht in Sportunterricht. Jugendliche haben vielleicht ihren Ausbildungsplatz nicht bekommen. Haben Sie da die Befürchtung, dass hier vielleicht einer ganzen Generation ein gewisses Erleben, ein gewisses Aufwachsen, so wie wir das hatten mit dem sozialen Miteinander, man konnte reisen, dass diese Generation nachhaltig darunter leiden wird?
Es war bei uns zum Glück nicht eine sehr lange Zeit von kompletten Schulschließungen oder dass Universitäten gänzlich, also zumindest unsere Universität, wir hatten es natürlich nicht in der Hand, was andere Universitäten betrifft, geschlossen waren. Aber ich habe es beispielsweise meinen eigenen Kindern miterlebt, dass doch sehr vieles halt anders abläuft. Gerade das Studium ist ein Zeitpunkt, wo man gerne auch die Welt erkundet, wo man viele Freundschaften macht am Studienplatz. Da ist diese Generation jetzt schon benachteiligt, vor allem wenn das noch länger dauert. Und bei uns, was die Schulen betrifft, wie gesagt, die waren zum Glück nur kurz geschlossen, aber man sieht das in anderen Staaten, wo lange Zeit die Schulen geschlossen waren mit Homeschooling. Das ist etwas, worunter die Kinder schon leiden.
Und befürchten Sie auch, dass so das soziale Miteinander auch schon in den Kindern und Jugendlichen vielleicht schon darunter leidet, dass man sich nicht mehr so spontan und locker treffen kann, wie, ja, ich kann es nur noch wiederholen, wie wir das eigentlich gewohnt waren?
Ich denke, Kinder sind zwar anpassungsfähig, aber ich glaube schon, dass in den Zeiten, in denen es nicht möglich war, die Freunde normal zu besuchen zu Hause, wo man nicht den Sportunterricht besuchen konnte, wo vieles andere nicht natürlich war, dass das schon eine Belastung ist für die Kinder.
Jetzt wurde ja eine Impfempfehlung auch der Regierung ausgesprochen für Kinder ab 5 Jahren in Liechtenstein. Wie stehen Sie da dazu?
Ich begrüße diese Impfempfehlung. Mittlerweile ist dieser Impfstoff sehr erprobt, gerade in den USA millionenfach erprobt. Und es erlaubt zunächst mal natürlich gefährdete Kinder zu impfen. Aber wir müssen rechnen, dass wir jetzt durch eine nochmal schwierigere Phase gehen. Und wenn dann sehr viele Kinder sich im selben Moment gleichzeitig anstecken, ist das auch natürlich für das ganze Schulsystem eine große Herausforderung. Und wenn viele hoffentlich davon Gebrauch machen, erleichtert das diese Situation.
Die Pandemie hat ja auch gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Manche Branchen wie zum Beispiel die Gastronomie, aber auch Sport- und Kultureinrichtungen sind stark davon betroffen. Wie schätzen Sie das ein? Wie lange kann ein Staat, wie lange soll Liechtenstein diese Branchen noch unterstützen? Wie lange ist das noch möglich? Die Ungewissheit ist ja nach wie vor da. Keiner kann genau sagen, wie sich die Pandemie entwickeln wird.
Glücklicherweise haben wir einen sehr gut aufgestellten Staatshaushalt. Also die Staatsfinanzen sind sehr stark in Liechtenstein. Wir können uns Maßnahmen sicher noch einige Zeit ohne größere Probleme leisten. Die Frage ist, welche Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft sind auch sinnvoll, wenn es Branchen gibt, die durch staatliche Schutzmaßnahmen sehr belastet sind, da ist es natürlich angebracht. Und ansonsten ist es sinnvoll, hat sich sehr bewährt, dass man zum Beispiel Kurzarbeit einsetzt während einer gewissen Zeit. Wenn es sehr langfristig Kurzarbeit ist, ist das andererseits wiederum nicht so gut, wenn dadurch dann notwendige Strukturwandel aufgehalten werden. Für das kommende halbe Jahr ist das wahrscheinlich doch noch angemessen.
Haben Sie den Eindruck, dass die liechtensteinische Politik hier bisher richtig gehandelt hat mit ihren Maßnahmen für die Wirtschaft?
Ja, ich denke mir, insgesamt hat da die liechtensteinische Regierung sehr gut gehandelt, gerade auch wenn man es international vergleicht, sehr rasch reagiert, sehr gezielt reagiert. Da hilft es sicher auch die Kleinheit des Landes und dass man da schnell pragmatisch sein kann.
Trotz der Kleinheit des Landes gibt es auch hier kritische Stimmen. Viele Menschen haben Ängste, haben Zweifel, ob die Politik hier immer die richtigen Maßnahmen setzt. Es gibt auch viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Haben Sie Verständnis für die Befürchtungen und Ängste, Zweifel dieser Menschen?
Ich konnte mich mit verschiedensten Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, unterhalten in der Vergangenheit. Es gibt natürlich sehr valable Argumente, vor allem solche, die auch aus guten gesundheitlichen Gründen das nicht können, nicht sollten. Es gibt aber auch Personen, die ganz abstrusen Theorien anhängen, für die ich wenig Verständnis habe.
Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass die Menschen miteinander sprechen, dass sozusagen die Gräben, die leider schon vorhanden sind, dass die nicht größer werden, sondern dass man die wieder sozusagen verkleinern bzw. aus der Welt schaffen kann. Welchen Appell haben Sie da an die Bevölkerung, dass wir zusammenhalten?
Ich denke, wir sollten gerade in diesen Nachweihnachtstagen, Weihnachten ist ja auch ein Friedensfest, versuchen, dass wir einander mit viel Verständnis, Respekt, Toleranz begegnen, weil eben die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Pandemie sehr gelitten haben. Versuchen dadurch auch bei den vielen Familientreffen, bei den Treffen mit den Freunden wieder ein besseres Verhältnis zu schaffen.
Ein weiteres wichtiges Thema, das die Welt und natürlich auch Liechtenstein bestimmt, ist neben der Corona-Pandemie der Klimawandel. Sie waren Anfang November in Glasgow bei der COP26, das ist die UN-Klimakonferenz. Sie haben dort eine Rede gehalten vor Staats- und Regierungschefs und haben sozusagen aufgerufen, dass eigentlich jeder Staat und dass wir, die jetzt sozusagen die Gegenwart bestimmen, eine moralische Verpflichtung haben gegenüber der nächsten Generation, dass wir einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Liechtenstein hat sich Klimaziele gesetzt, 2030 bis zu 40% die Emissionen zu reduzieren. Dann gibt's das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wo sehen Sie hier unmittelbar Maßnahmen, die das Land setzen sollte, damit man auch wirklich diese Ziele erreichen kann?
Wir haben zwar schon viel unternommen in den letzten Jahren. Wir konnten trotz großem Wirtschaftswachstum unseren CO2-Ausstoß reduzieren, was so nicht so vielen Staaten gelungen ist. Aber wir müssen mehr tun und das kann im Bereich der Mobilität sein, es kann im Bereich der erneuerbaren Energie sein, es kann im Bereich der Energieeffizienz, also was vor allem Gebäude betrifft, Sanierung von alten Gebäuden, beim Bau von neuen Gebäuden achten, dass man möglichst den CO2-Abdruck reduziert. Es kann auch sein bei ganz persönlichen Dingen, welche Produkte wir einkaufen, wie wir uns ernähren, welche Landwirtschaft wir betreiben. Also es gibt viele Elemente, wo ein jeder auch im Bereich der Wirtschaft dazu beitragen kann.
Gibt es auch gewisse Maßnahmen, die Sie sich selber auferlegt haben, Sie für sich persönlich in Ihrem Alltag?
Ja, auch ich mache mir Gedanken. Es gibt ja viele so kleine Entscheidungen tagtäglich und bei Dingen wie Ernährung und so weiter, welche Produkte man kauft, überlegt man das sich natürlich schon. Und natürlich habe ich in meiner Funktion auch die Gelegenheit, auf staatlicher Seite dieses Thema wieder einzubringen, anzusprechen. Und gleichzeitig achten wir auch mit unseren Unternehmen, dass wir auch dort versuchen, die Emotionen zu reduzieren und da einen ökologischen Beitrag zu setzen, auch mit gewissen philanthropischen Aktivitäten, die wir unterstützen.
Könnte das auch sein, dass Liechtenstein aufgrund der Kleinheit auch hier eine Vorreiterrolle weltweit einnehmen könnte? Einerseits kann man sagen, Liechtenstein ist so klein, wenn wir sozusagen unsere Emissionen reduzieren, bringt das relativ wenig im Vergleich zu Amerika oder China. Dennoch könnte Liechtenstein in einer gewissen Weise eine Vorbildfunktion einnehmen. Sehen Sie da eine Möglichkeit?
Ja, die Kleinheit, die kurzen Wege in Liechtenstein erlauben es uns immer wieder in verschiedenen Bereichen eine Vorreiterrolle einzunehmen. In gewissen Bereichen tun wir dies ja auch schon. Wir sind, was die Solarenergie betrifft, bei den Vorreitern. Und ich denke mir, das wäre durchaus auch interessant, den Standort Liechtenstein damit attraktiv zu positionieren.
Auch im Sinne, dass Sie hier weitere Unternehmen ansiedeln, dass das auch sozusagen für das Land Liechtenstein neben den guten steuerlichen Bedingungen und strukturellen Bedingungen auch ein zusätzlicher Vorteil wäre.
Ja, es ist ja so, dass nicht nur Steuern die Attraktivität eines Standorts ausmachen, sondern generell die Lebensqualität, gerade wenn man auch Führungspersönlichkeiten, die unsere Unternehmen immer wieder mal suchen für kritische Positionen, wo sie hier in dem Moment gerade nicht die Person finden. Da hilft es natürlich, wenn Liechtenstein attraktiv ist, auch im ökologischen Sinne. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und dann ist es auch für unsere Unternehmen, glaube ich, von Vorteil, wenn man in der Hinsicht richtig aufgestellt ist.
Wenn wir wieder zurückblicken auf das Jahr 2021, hier gab es ein großes Jubiläum zu feiern, 100 Jahre Verfassung. Sie waren auch bei den Feierlichkeiten mit dabei, selbstverständlich. Sie haben eine Rede gehalten bei der Jubiläumsfeier im Vaduzersaal. Welche Bedeutung hat die Verfassung nach wie vor 100 Jahre nach Inkrafttreten für das Fürstenhaus?
In der Verfassung werden unter anderem auch die Rechte und Pflichten der obersten Staatsorgane geregelt, beziehungsweise auch deren Zusammenwirken. Das betrifft natürlich auch den Fürsten als Staatsoberhaupt, einer dieser obersten Staatsorgane. Von dem her ist es für das Fürstenhaus und natürlich für mich jetzt, da ich diese Position ausübe, ganz wichtig, die Verfassung, was in der Verfassung steht.
Ein Merkmal der liechtensteinischen Verfassung ist ja, dass sie relativ kurz ist und sehr knapp und eigentlich sehr verständlich geschrieben ist. Sehen Sie das als Vorteil?
Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Es ist wichtig, dass sie dadurch den Bürgerinnen und Bürgern leicht zugänglich ist. Und es ist auch so, dass es für diejenigen, die verstärkt die Verfassung nutzen, dass sie auch dadurch übersichtlich bleibt. Es gibt andere Staaten, die zum Beispiel verschiedenste Verfassungsbestimmungen dann in einfache Gesetze hineinschreiben und dann verliert man sehr schnell den Überblick. Dann gibt es sich widersprechende Verfassungsbestimmungen und ich glaube, das hat sich sehr bewährt, dass wir da immer darauf geachtet haben, sie einfach zu halten, sie möglichst allgemein zu halten. Es ist ja auch so, dass sich über die Jahrzehnte die Sichtweise zu verschiedenen Themen ändern. Und je allgemeiner die Bestimmungen sind, desto besser kann die Verfassung auch jeweils Raum geben für die notwendigen Änderungen, dann auf einfach gesetzlicher Ebene.
Sehen Sie im Moment Notwendigkeit einer Änderung?
Nein, ich denke, wir haben unsere Herausforderungen eher in anderen Bereichen, als dass wir unsere Zeit, Energie an Verfassungsänderungen einsetzen sollten.
Wenn wir zurückblicken nochmal auf das Jahr 2021, es war auch für das Fürstenhaus ein sehr trauriges Jahr. Am 21. August ist Ihre Mutter und unsere hochgeschätzte Landesfürstin verstorben. Durchlaucht, wie geht es Ihnen rund 4 Monate später?
Der Verlust der Mutter ist natürlich ein sehr einschneidender Moment. Andererseits bin ich dankbar, dass sie auf die Art und Weise von uns gehen konnte, wie sie das immer wollte. Sie konnte friedlich im Kreis der Familienmitglieder einschlafen. Das war immer ihr Wunsch.
Wie hat sie ihre Mutter geprägt? Wenn Sie sich zurückerinnern, können Sie uns teilhaben lassen an den Werten, die sie Ihnen mitgegeben hat?
Sie war einerseits ein Mensch, der sehr wertorientiert war, Werte vorgelebt hat, das Leben danach ausgerichtet hat. Das, in der Hinsicht war sie ein Vorbild. Andererseits hat sie auch sehr Wert gelegt auf eine gute Bildung im weiten Sinne. Also neben einer guten Schulbildung hat sie auch Wert gelegt auf eine gute Wertebildung, religiöse Bildung, bis zu, dass wir Sportarten erlernen, Kultur mitbekommen. Also wir haben von diesem Aspekt auch ihre Wertschätzung für die Bildung sehr profitiert.
Können Sie uns eine Erinnerung, einen speziellen Moment, wenn Sie an Ihre Mutter denken, können Sie uns den erzählen?
Es gibt so viele spezielle Momente mit ihr, dass ich mir jetzt schwer tue, einen speziellen Moment zu nennen. Vielleicht der prägendste ist, wie sie ja von uns gegangen ist. Das ist natürlich jetzt momentan noch das, was jetzt am stärksten nachwirkt.
Hat es Ihre Einstellung zum Leben verändert?
Nein. Es hat einen vielleicht nochmal bewusster gemacht, dass das Leben irgendwann zu Ende ist. Aber im Grunde hat es sich bei mir nicht groß geändert.
Und wie geht es der Fürstenfamilie?
Grundsätzlich geht es uns gut. Natürlich ist der Fürst als Ehemann, als derjenige, der ja über 50 Jahre mit ihr zusammengelebt hat, schon sehr betroffen gewesen vom Tod.
Ich bedanke mich für diese sehr warmen Worte, die Sie hier gesagt haben, durchlaucht. Ich komme zum Schluss zum Interview nochmal auf das Politische im Land zurück. Wir blicken auf das Jahr 2022. Was geben Sie der Politik in Liechtenstein mit? Was muss im Jahr 2022 als nächstes diskutiert werden im Landtag? Und vielleicht noch ein kurzer Blick auf die nächsten 4 Jahre hinaus. Was wünschen Sie sich da von der liechtensteinischen Politik?
Neben der Pandemie sind vor allem die demografische Herausforderung, die technologische Entwicklung und auch die Entwicklung, was die Umweltherausforderung betrifft, große Themen, auf die wir die richtigen Antworten finden müssen. Und da hoffe ich mir, dass wir im Bereich der Altersstrategie, Altersvorsorge, große Schritte machen, dass wir im Bereich des Raum- und Mobilitätskonzeptes, wo es ja auch schon Anstrengungen gibt, weiterkommen, dass wir auch ja im Bereich der Energiestrategie, der Klimastrategie wichtige Schritte setzen. Das sind aus meiner Sicht wichtige Schwerpunkte, die wir im kommenden Jahr, teilweise ist es auch auf längere Zeit hin, ich glaube, für gewisse dieser Themen brauchen wir auch die ganze Legislaturperiode, bis wir dann alles beisammen haben, bis die notwendigen Konzepte, Strategien stehen. Aber das wird zumindest einen großen Schritt in diese Richtung schon machen.
Sehen Sie auch auf Liechtenstein Herausforderungen zukommen? Stichwort Situation Schweiz, EU-Rahmenabkommen, dass Liechtenstein den Spagat schafft, einerseits das gute Verhältnis zur Schweiz, aber auch im EWR sein. Und wenn es da zwischen der Schweiz und der EU irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe ist, sage ich mal. Wie schätzen Sie hier die Situation für Liechtenstein ein?
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sowohl die EU als auch die Schweiz ein Interesse haben, ihre bilateralen Verträge, ihr Verhältnis möglichst gut zu regeln. Die Frage ist, wie schnell geht das? Und für uns wird es dann zu einer Herausforderung oder auch mit Problemen dann verbunden, wenn der jetzige Weg der Schweiz, der jetzige bilaterale Weg, der recht parallel war zu unserem Weg im EWR, längere Zeit nicht mehr diese Parallelität hat. Weil dann wird der Spagat, den wir machen müssen zwischen unserer Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum einerseits und dem Schweizer Wirtschaftsraum andererseits, immer größer. Und das wird unsere Verwaltung, unsere Unternehmen dann vor große Herausforderungen stellen.
Und wie schätzen Sie das ein? In welchem zeitlichen Rahmen werden diese Herausforderungen denn auch wirklich ernsthaft? Oder wann werden die auch wirklich akut? Oder ist das schwer zu sagen im Moment?
Es ist schwer zu sagen. Es hängt auch davon ab, welche Maßnahmen die Schweiz und die EU jetzt in nächster Zeit treffen, solange sie nicht grundsätzliches Einverständnis gefunden haben, wie es weitergeht in diesem bilateralen Verhältnis. Wenn sie jetzt zwischendurch nicht allzu viele Maßnahmen gegeneinander treffen, wenn die Schweiz weiterhin viele Schritte der EU mitzieht, dann kann das für uns ohne Probleme eine Zeit lang so funktionieren. Längerfristig wird aber auch das immer schwieriger. Deswegen hoffe ich schon, dass mittel- bis längerfristig da wieder eine gute Lösung zwischen der Schweiz und der EU gefunden wird.
Das heißt, das Jahr 2022 wird auf dem politischen Parkett sehr spannend werden. Doch Laucht, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Möchten Sie zum Ende unseres Interviews vielleicht noch an die liechtensteinische Bevölkerung ein paar Grußworte sagen?
Danke auch für das Gespräch und möchte nochmals meine guten Wünsche für das neue Jahr an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Liechtenstein aussprechen.
Ich bedanke mich sehr herzlich, Durchlaucht, für das Gespräch. Wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
Danke.
Am Mikrofon verabschiedet sich Alexa Ritter. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.